NDR Info. Das Forum.
In einer Reihe Dörfer sind Landarbeiter, werktätige Bauern und frühere Umsiedler durch eigenen freien Entschluss zur gemeinsamen Bodenbearbeitung übergegangen, um die moderne Technik besser ausnutzen zu können.
Walter Ulbricht, 1952. Was er da schildert und was in seiner Darstellung nach ländlicher Harmonie klingt, nach gemeinsamer Arbeit der Bauern auf größeren Feldern, das ist in Wirklichkeit der Anfang einer Umwälzung der gesamten Landwirtschaft in der DDR. Denn eigenständige Bauern wollte man im Sozialismus nicht mehr haben. Sie sollten mit ihren Äckern und Höfen in die neuen sozialistischen Agrarbetriebe eintreten, die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Weil dieser Prozess allerdings teilweise sehr schleppend verlief, viele wollten gar nicht in die LPG, wurde nach und nach der Druck erhöht. Im Frühjahr 1960 schließlich, vor 50 Jahren, war die Kollektivierung abgeschlossen. Mit welchen brachialen Mitteln das erreicht wurde und welche Folgen es hatte bis hin zum Mauerbau, das können Sie gleich hier im Forum Zeitgeschichte hören. Am Mikrofon begrüßt Sie Wolfgang Müller. Außerdem in dieser Sendung: Die Rote Kapelle, neue Forschungen über die schillernde Widerstandsgruppe in der Hitlerzeit. Denkmalstreit in Tschechien, ein Gedenkstein für ermordete Deutsche, erhitzt die Gemüter. Und ein Jahr nach der Auslieferung von John Demjanjuk, wie der Fall in Cleveland, der Heimatstadt des gebürtigen Ukrainers, gesehen wird. Große landwirtschaftliche Einheiten, ausgedehnte Felder, manchmal bis zum Horizont. Das ist das Landschaftsbild in den meisten Regionen Ostdeutschlands. Es ist das Ergebnis der Kollektivierung der Landwirtschaft in der Ära Ulbricht. 50 Jahre danach schauen jetzt Historiker und Betroffene bzw. deren Nachkommen auf die damaligen Ereignisse zurück. Steffen Olderb hat mit einigen unter ihnen gesprochen.
Es ist Januar 1960. Eine als sozialistischer Frühling auf dem Lande bezeichnete Repressionswelle rollt durch das Land. Trupps von Agitatoren aus den Städten belagern tausende Bauernhöfe. Nach Ansicht der SED kann die landwirtschaftliche Produktion nur gesteigert werden, wenn die Bauern gemeinsam wirtschaften. Viele Kleinbauern waren schon vorher freiwillig in die Genossenschaften eingetreten. Die größeren Bauern dagegen, wie der Vater von Rudolf Brinker, folgen dem Aufruf zunächst nicht. Er will seinen Hof in Nordwestmecklenburg nicht aufgeben. Die Folge: er muss immer mehr Getreide und Vieh an den Staat abliefern, erzählt der heute 71-jährige Sohn.
Die hat man so unter Druck gesetzt, hat man gesagt, sie liefern das Soll bis dann und dann. Und wenn sie es nicht können, werden sie eingesperrt.
Auch der Vater von Manfred Probst will nicht in die LPG eintreten. Auch er wird massiv eingeschüchtert, erinnert sich der 72-jährige Sohn während einer Konferenz in Berlin zum Thema 50 Jahre Zwangskollektivierung der Landwirtschaft in Ostdeutschland.
Wenn du jetzt nicht endlich freiwillig unterschreibst, kommst du wieder hin, wo du warst, 4 Jahre KZ Mühlberg. Und wenn sie so eine Drohung von einem SED-Genossen Gesicht geschleudert bekommen, dann haben sie Angst.
Um ihr Ziel, die Zwangskollektivierung, umzusetzen, waren der SED alle Mittel recht, sagt der Berliner Historiker Jens Schöne.
Es reicht von den oftmals beschriebenen und tatsächlich vorhandenen Lautsprecherwagen, die Tag und Nacht vor dem Hof des Einzelbauern stehen und Propaganda plärren. Da werden Scheiben eingeschlagen, da klettern die Werbebrigaden über die Zäune, da werden Leute von der Arbeitsstelle abgeholt und zum MFS gebracht. Da werden Leute von Zahnarztstühlen runtergeholt, mitten in der Behandlung erst weiter behandelt wird, wenn der Eintritt in die LPG unterschrieben ist.
Bauern, die sich weigern, in die LPG einzutreten, werden verhaftet, 2 sogar zum Tode verurteilt.
Daraus ergibt sich dann natürlich diese Fluchtwelle, denn je größer der Zwang wird, etwas zu tun, was man eigentlich nicht will, umso größer wird natürlich auf Seiten der Bauern die Bereitschaft, einfach das Land zu verlassen.
Auch der Vater von Manfred Probst beschließt, seinen Hof in Sachsen aufzugeben. Er geht mit der gesamten Familie nach Heidelberg.
Die Machart war sowas an brutal, wenn ihm dann schon noch gesagt hatten, wenn hier mal was passiert, ist das sowieso der Großbauer gewesen. Und von dem Großbauern, von dem Magel, falsch geboren zu sein, wäscht dich niemand rein. Das ist wirklich. Dann sehen sie für sich keine Zukunft in so einer Stimmung.
Die Flucht der vielen Bauern bleibt nicht ohne Folgen, sagt Jens Schöne.
Die Situation in der DDR war ja ohnehin recht angespannt, was die Versorgung mit Lebensmitteln anbelangte. Und das brach jetzt nochmals drastisch ein, sowohl 1960, direkt nach der Kollektivierung, aber auch 1961. Die Ernte liegt weit unter dem, was in den Vorjahren der Fall war.
Das führt nicht zuletzt dazu, dass die SED-Führung zu einer weiteren Zwangsmaßnahme greift, dem Bau der Berliner Mauer im August 1961.
Und damit diese Fluchtwege abschneidet, um so Ruhe einfach zu bekommen und die Produktion auch wieder zu stabilisieren.
Für den Vater von Hans Rothermann ist Flucht im Frühjahr 1960 keine Alternative. Er ist einer der letzten Landwirte in einem kleinen Dorf in Mecklenburg, die sich dem politischen Druck beugen, erzählt der 74-jährige Sohn.
Flüchten kam für uns nicht in Frage, was sollten wir, da hätten wir überhaupt nichts gehabt. Nicht? Und hier hatten wir wenigstens noch unser eigenes Haus und meine Eltern hatten ihre Möbel und so weiter. Also das kam für uns überhaupt nicht in Frage.
Die Folgen des sozialistischen Frühlings sind gravierend. Die Bauern müssen ihr Land, Gebäude und Inventar in die Genossenschaften einbringen. Das kommt praktisch einer Enteignung gleich. Auf den Höfen hat jetzt die LPG das Sagen. Acker und Vieh werden gemeinschaftlich verwaltet. Es läuft alles auf die Industrialisierung der Landwirtschaft hinaus. Der junge Großbauernsohn Hans Rothermann macht Karriere in der DDR. Er darf studieren und wird später LPG-Vorsitzender in Lübsdorf, einem Dorf bei Schwerin. Dort ist er heute noch immer der Chef, seit 20 Jahren allerdings der einer Agrargenossenschaft nach bürgerlichem Recht. Die Ackerflächen sind riesig geblieben, ein Vorteil, von dem der Betrieb noch heute profitiert.
Wie die Grenze offen war, hatten wir eigentlich gleich erkannt hier, dass wir in diesen Größenordnungen auch in der Marktwirtschaft bestehen können. Das hatten wir inzwischen gelernt, wie man 5.000 Hektar oder 4.000 Hektar bewirtschaften muss.
Manfred Probst aus Heidelberg arbeitet heute auch wieder auf seinen eigenen Flächen. Er hat seinen Hof in Sachsen 1991 wiederbekommen und daraus inzwischen einen Ökobetrieb mit knapp 260 Hektar gemacht.
Die Zwangskollektivierung in der DDR vor 50 Jahren und wie Historiker und Zeitzeugen auf sie zurückblicken, das war ein Beitrag von Steffen Older. Die Rote Kapelle. Keine Widerstandsgruppe aus der Hitlerzeit ist von solchen Mythen und Legenden umgeben wie diese. Es ist kein Zufall, dass sie nach dem Krieg Stoff für spannende Filme lieferte, übrigens sowohl in der DDR wie auch in der Bundesrepublik, Filme, die allerdings ein teilweise schiefes Bild der Roten Kapelle vermittelten. Meist wurde sie als eine mehr oder weniger geschlossene kommunistische Gruppe dargestellt, was sie keineswegs war. In Wirklichkeit war die Rote Kapelle ein ziemlich loser Verbund, weit entfernt von einer professionellen Spionagearbeit. Die bekanntesten Köpfe der Gruppe waren der Offizier Harro Schulze-Beusen und der Volkswirt Arvid Harnack. Zu ihr gehörte aber beispielsweise auch der ehemalige preußische Kultusminister und spätere Generaldirektor des NWDR Adolf Grimme. Erst in den letzten Jahren haben die Historiker ein genaueres Bild dieser Widerstandsgruppe gezeichnet. Heiko Wischer bringt uns auf den neuesten Stand.
Herbst 1941. Im besetzten Brüssel fängt die deutsche Abwehr einen Funkspruch der Moskauer Zentrale des sowjetischen Geheimdienstes ab. Er enthält, verschlüsselt, auch die Berliner Adressen von Schulze, Beusen und Harnack. Im Geheimdienstjargon werden damals einzelne Funker als Pianisten bezeichnet. Mehrere Funker nannte man Kapelle, erläutert der Berliner Historiker Hans Koppi.
Und da die Funksignale von Belgien nach Moskau und zurückgingen, wurde das dann die Rote Kapelle. Und da dann dieser Funkspruch dechiffriert wurde vom Herbst 1941 von Moskau an diesen belgischen Residenten des Nachrichtendienstes, dass er sich nach Berlin begeben sollte, wurde dann Schulze-Beusen und Harnack gewissermaßen zu diesem Netz der Roten Kapelle dazugeschlagen und sie liefen unter diesen Fahndungsbegriff. Und die Gestapo hat dann, gibt so ein Abschlussdokument, wo sie also diesen ganzen Ring aufblättern von Belgien, Holland, Frankreich, Deutschland. Das war für sie eine ungeheure Reputation. Die Gestapo machte sie alle zur Roten Kapelle. Die meisten haben sich auch erst im Gefängnis kennengelernt und haben also den Namen auch Schulze-Beusen da zum ersten Mal gehört.
Die Gestapo kam den Widerständlern erst spät auf die Spur. Nun will man den Erfolg Hitler gegenüber möglichst strahlend erscheinen lassen. So entsteht die Legende einer straff geführten und von Moskau gelenkten Widerstandsorganisation. Doch professionelle Spione waren die zur Roten Kapelle gezählten rund 100 Personen keinesfalls. Maßlos übertrieben wird von der Gestapo auch die Häufigkeit der Kontakte nach Moskau. Der abgefangene Funkspruch war nicht mehr als ein Versuch, die Verbindung wiederherzustellen. Der Historiker Hans Koppi, dessen Eltern zum Kreis der Widerständler zählten, über die Charakteristika der Roten Kapelle.
Was sie gegenüber anderen Gruppen auszeichnete, war einerseits schon dieser Kontakt zur Sowjetunion. Der war aber nicht der einer Spionageorganisation oder einer Abteilung der sowjetischen Spionage, sondern es war der Versuch, einen Kontakt herzustellen, damit man also einen Verbündeten hat zur Überwindung des NS-Regimes hier im Lande. Und dafür brauchte man stärkere Verbündete, weil klar war, Von innen heraus ist dieses System nicht zu stürzen.
Als bekanntester Protagonist der Roten Kapelle gilt neben Arvid Harnack Haro Schulze-Boysen. 1909 in Kiel geboren, aus einer konservativen Offiziersfamilie stammend. Der Großvater väterlicherseits ist einer der führenden Militärs der kaiserlichen Marine, Admiral von Tirpitz. Mütterlicherseits ist die Familie mit dem Begründer der Soziologie in Deutschland, Ferdinand Tönnies, verwandt. Haro Schulze-Boysen engagiert sich früh politisch. Er will Klassengrenzen überwinden und die bürgerliche Gesellschaft grundlegend reformieren. Doch zur KPD hält er Distanz, weil er Parteien misstraut. Er nimmt aber marxistische Gedanken in sein Weltbild auf und vermischt sie mit seinen bisherigen Werten. Von den westlichen Demokratien hält er wenig. Zu Beginn der 30er Jahre ist Schulze-Boysen ein Suchender, so der Mitarbeiter an der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Hans Koppi.
Er war jemand, der in dem Jahr 1932 versuchte, mit seinen französischen Freunden eine Front der europäischen Jugend zu schaffen, die also dieses kapitalistische System überwinden könnte mit all seinen Widersprüchen, Krisen und so weiter.
Bereits vor 1933 lebt Schulze-Boysen wegen seiner publizistischen und politischen Tätigkeit gefährlich. Die von ihm geleitete Zeitschrift Der Gegner wird von den Nazis verboten. Ein enger jüdischer Mitarbeiter wird 1933 von der SA ermordet, er selbst verhaftet und schwer misshandelt. Wieder auf freiem Fuß bringt sich Schulze-Boysen erst einmal aus der Schusslinie. 1934 erhält er aufgrund seiner Sprachbegabung eine Stelle im Reichsluftfahrtministerium. Dort hat er Einblick in strategische Planungen. Zusammen mit Arvid Harnack warnt er die Sowjetunion 1941 über einen Kontaktmann vor dem drohenden Angriffskrieg. Doch der misstrauische Stalin schenkt dieser, wie bekanntlich auch anderen Warnungen, keinen Glauben. Er will nicht wahrhaben, dass Hitler den 2 Jahre zuvor geschlossenen Nicht-Angriffspakt mit der Sowjetunion auf so dramatische Weise brechen wird. Schulze-Boysen und seine Freunde lassen sich nicht entmutigen. Sie wollen die Bevölkerung über den wahren Charakter des Nazi-Regimes aufklären. Er verfasst zusammen mit anderen Flugblätter und programmatische Denkschriften gegen den Krieg und warnt vor dessen Folgen für Deutschland. Auch waghalsige Aktionen in der Öffentlichkeit werden gestartet. So kleben Mitglieder der Gruppe nachts Parolen gegen eine antisowjetische Nazi-Propaganda-Ausstellung in Berlin an Häuserwände. Schulze-Boysen gibt in Uniform Flankenschutz und hat für alle Fälle eine Waffe dabei. Im Winter 1941 scheitert die deutsche Offensive vor Moskau. Jetzt entsteht das wohl bekannteste Schriftstück der Widerständler. Die Sorge um Deutschlands Zukunft geht durch das Volk. Darin heißt es unter anderem:
Das Gewissen aller wahren Patrioten bäumt sich auf gegen die ganze derzeitige Form deutscher Machtausübung in Europa. Im Namen des Reiches werden die scheußlichsten Quälereien und Grausamkeiten an Zivilpersonen und Gefangenen begangen. Noch nie in der Geschichte ist ein Mann so gehasst worden wie Adolf Hitler. Das deutsche Volk braucht eine sozialistische Regierung der Arbeiter, Soldaten und der werktätigen Intelligenz.
Das junge Berliner Ehepaar Hans und Hilde Koppi zählt in dieser Zeit bereits zum Freundeskreis um Schulze-Boysen. Unterdessen kommt das von Gestapo und Spionageabwehr gebildete Sonderkommando Rote Kapelle mit der Fahndung voran. Es gelingt in Belgien, einen Funker festzunehmen. Nach schweren Folterungen gibt er den Funkschlüssel preis. Der Weg zur Enttarnung Schulze-Boysens ist frei. Ende August 1942 wird er festgenommen. Nach und nach werden 120 Personen verhaftet. Bis Anfang 1943 werden rund 50 Menschen, die zur Roten Kapelle gerechnet werden, zum Tode verurteilt. Auch das Ehepaar Koppi. Hilde Koppi ist zum Zeitpunkt der Verhaftung hochschwanger. Ihr Sohn Hans kommt am 27. November 1942 im Gefängnis zur Welt. Nach der Geburt wird er sofort von seiner Mutter getrennt. Hilde Koppi wird 2 Monate später hingerichtet. Hans Koppi Junior wächst bei den Großeltern in der DDR auf. Der Arbeiter- und Bauernstaat geht gänzlich anders mit dem Andenken an die Rote Kapelle um, verfälscht die Geschichte aber ebenfalls, urteilt heute Hans Koppi Junior, der Historiker, für den die Beschäftigung mit der Roten Kapelle stets auch eine Auseinandersetzung mit dem Schicksal seiner Eltern ist.
Es gab also Straßen, es gab Schulen, die nach ihnen benannt wurden und anderen aus der Roten Kapelle. Insofern wurde ihrer gedacht, aber gleichzeitig waren sie eben ein Prototyp für die Volksfrontpolitik der KPD, was sie nicht war. Denn das Zweite, was sie auszeichnete, war ja diese Vielfalt. Die unterschiedlichsten Zugänge, es waren also Arbeiter, Angestellte, Künstler, Soldaten, Offiziere, Studenten, Professoren, viele Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten wie Adolf Grimme, auch Konservative. Also insofern war das, ja, wie ein Überlebender sagte, ein bunter Haufen.
Die Vielschichtigkeit des Netzwerks der Roten Kapelle ist heute weitgehend erforscht. Die amerikanische Historikerin und Journalistikprofessorin Ann Nelson arbeitet in ihrem gerade erschienenen Buch The Red Orchestra besonders die Zivilcourage der Widerständler heraus. Sie schildert aber auch, wie stark die Überlebenden nach 1945 zwischen die Fronten des Kalten Krieges gerieten.
Because what I found was that a lot of people tried to erase them from history for different reasons.
Es wurde von verschiedenen Seiten versucht, die Rote Kapelle aus der Geschichte zu tilgen. Für die amerikanischen Besatzer gab es keinen deutschen Widerstand. Die Deutschen sollten sich als Besiegte fühlen und nicht ihren Widerstand hervorheben. Im Osten wiederum wurde die Bedeutung der KPD-Mitglieder in Reihen der Roten Kapelle überhöht. Dass es viele Nicht-Kommunisten in Reihen der Roten Kapelle gab, wurde ausgeblendet. Und auch der Einsatz der Roten Kapelle für verfolgte Juden wurde nicht thematisiert.
Die Widerstandsgruppe Rote Kapelle, wie sie von heutigen Historikern gesehen wird, das waren Informationen von Heiko Wischer. Die Geschichte der Gruppe wird übrigens in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin umfassend dokumentiert. In Kiel, der Geburtsstadt von Harro Schulze-Boysen, gab es lange Zeit nur eine privat finanzierte Gedenktafel. Seit kurzem aber gibt es hier auch einen Harro Schulze-Boysen-Weg. Nicht gerade an zentraler Stelle in der Stadt, aber immerhin. In dieser Woche wurde auch das erwähnte Buch von Ann Nelson auf Deutsch veröffentlicht. Die Rote Kapelle, die Geschichte der legendären Widerstandsgruppe, erschienen bei Bertelsmann. NDR Info, Sie hören das Forum Zeitgeschichte. Die Beziehungen zwischen Deutschland und Tschechien waren wohl nie so gut wie heute. Manche Fragen aber bleiben heikel. Das zeigt sich immer dann, wenn bestimmte Themen populistisch ausgeschlachtet werden. So hat Tschechiens Präsident Václav Klaus wortgewaltig alte Ängste vor den Deutschen heraufbeschworen, als es darum ging, eine Ausnahmeregelung zum Lissabon-Vertrag zu erreichen. Und die Empfindlichkeiten zeigen sich auch im Kleinen. So wurde jetzt, kurz vor den tschechischen Parlamentswahlen Ende Mai, in der nordböhmischen Kleinstadt Nový Bor ein unscheinbares Denkmal zum Zankapfel. Der Stein des Anstoßes erinnert an neun Deutsche, die unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkriegs von tschechischen Soldaten gefoltert und ermordet wurden. Unsere Korrespondentin in Tschechien, Christina Jansen, über eine alte Geschichte, die neuen Streit auslöst.
Walter Trägers Elternhaus in Nový Bor, dem früheren Haida, ist heute ein Kindergarten. Der 80-Jährige blickt über den Zaun auf die alten Obstbäume und das modern renovierte Gebäude.
Ich saß hier im Wohnzimmer, das waren die zwei Fenster hier, und lernte tschechische Vokabeln und sah plötzlich zwei oder drei Soldaten über den Zaun springen. Die gingen hinter Bäumen in Stellung und standen da mit aufs Haus gerichteten Gewehren.
Was danach geschah, hat sich ins Gedächtnis Walter Trägers eingebrannt. Die tschechischen Soldaten sperrten Vater, Mutter und drei Kinder in einen Raum, durchsuchten das Haus und führten den Vater schließlich ab. Gegen Abend machte sich Walter Träger, damals 15 Jahre alt, auf den Weg zum Rathaus, um dort etwas über das Schicksal seines Vaters zu erfahren.
Und direkt rechts neben dem Tor lagen 8 fürchterlich blutende, verstümmelte Menschen. Die hat man hier an dieser Mauer erschossen, und an denen musste ich vorbeigehen.
Die Täter waren Soldaten der tschechoslowakischen Armee. Ihre Einheit sollte in den Wochen nach Kriegsende für Sicherheit sorgen, Waffen einsammeln und die Abschiebung der deutschen Minderheit organisieren. Bei der Razzia am 2. Juni 1945 entdeckten die Soldaten in den Häusern einiger Deutscher in Haida angeblich Waffen. 8 Deutsche wurden zur öffentlichen Hinrichtung ausgewählt, darunter 2 Frauen und alte Männer. Sie wurden auf dem Marktplatz stundenlang mit Gummiknüppeln geschlagen und immer wieder mit kaltem Wasser zu Bewusstsein gebracht. Danach wurden sie erschossen. Der Arzt Alfred Träger befand sich nicht unter den 8 Toten. Er wurde tags darauf aus einem Transport abgeschobener Deutscher herausgegriffen und umgebracht. Sein Leichnam wurde nie gefunden. Auf dem Waldfriedhof von Nový Bor erinnert seit 4 Jahren eine Gedenktafel in deutscher und tschechischer Sprache an die 9 Ermordeten. Der Stadtrat hatte dem Denkmal nach einer intensiven öffentlichen Debatte zugestimmt. Grundlage war die Initiative des engagierten Lokalhistorikers Jan Tichy. Seine Rechercheergebnisse widerlegten die Behauptung, bei den Hingerichteten habe es sich um Nazi-Verbrecher gehandelt. Das Archiv der Stadt Leitmeritz hat eine Datensammlung herausgegeben, wer war wer im Sudetenland. Das ist eine Liste mit zehntausenden Namen. Ich habe den Direktor des Archivs gebeten, noch einmal gezielt nach den neuen Namen aus Haida zu suchen. Und die Antwort war, dass alle Namen erneut geprüft wurden und keiner in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit Nazi-Verbrechen zu finden sei. Man hat absolut nichts gefunden. Doch mit seinen Nachforschungen hat sich Tichy nicht nur Freunde gemacht. Eine kleine Gruppe radikaler Denkmalsgegner beschimpft ihn als Nestbeschmutzer. Sie fordern, den Gedenkstein wieder zu entfernen und verschaffen sich mit aggressiver Rhetorik Gehör. Der Gemeinderat der Stadt steht massiv unter Druck. Publizist Tichy spricht von einer Diffamierungskampagne. Eine tschechische Zeitzeugin aus Nový Bor gibt aus Angst keine Interviews mehr. Ihren Stammtisch haben die Denkmalsgegner in der Bierkneipe Ajeto am Rande des Stadtzentrums. Mit Faltblättern und Kopien historischer Dokumente gewappnet, erklären sie ihren Blick auf die Geschichte. Das alte Haida, mein Sprecher Josef Doschkar, sei eine Nazi-Stadt gewesen. Der 2. Juni war kein Massaker, da wurden Verbrecher hingerichtet. Ihnen wurde nachgewiesen, dass sie ihre Waffen nicht abgegeben hatten. Deshalb wurden sie nach damaligem Recht und Gesetz hingerichtet. Auch Josef Doschkar blickt auf eine traurige Familiengeschichte zurück. Vater und Onkel wurden von den Nazis umgebracht. Aus seiner Sicht spricht ein entscheidendes Argument gegen das Denkmal. Der ermordete Arzt Alfred Träger war Mitglied der NSDAP und der SS. Und wer in der NSDAP war, der ist ein Verbrecher. Wer in der SS war, der ist ein Verbrecher. Deswegen darf dieses Denkmal hier nicht stehen. Auf keinen Fall. Die komplizierte Geschichte zeigt exemplarisch, wo der deutsch-tschechische Dialog an seine Grenzen stößt. Walter Träger und seine Familie haben aus der SS-Mitgliedschaft des Vaters nie einen Hehl gemacht. Sohn Walter hat selbst akribisch recherchiert, um Gewissheit zu erlangen. Sein Vater habe den Anschluss des Sudetenlandes an das Deutsche Reich anfangs tatsächlich begeistert begrüßt. Doch nachdem er von den Konzentrationslagern in Polen erfahren habe, habe er das Hitler-Konterfei im Wohnzimmer abgehängt. Und bei den tschechischen Mitbürgern in Haida habe Alfred Träger nie unter Verdacht gestanden, ein aktiver Nazi gewesen zu sein. Im Gegenteil. Als der Armeearzt nach Kriegsende in den Ort zurückkehrte, wurde er vom neu eingesetzten tschechischen Stadtrat mit offenen Armen empfangen.
Wenn mein Vater in irgendeiner Form jetzt ein fundamentalistischer oder irgendwie, sagen wir mal, aktiver Nazi gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, gehen Sie mal nach Haus und verhalten Sie sich ruhig. Das haben sie nicht gesagt, sondern haben gesagt, gehen Sie ins Krankenhaus, Sie werden als Primarius wieder eingesetzt und bringen Sie das Krankenhaus in Schuss.
Und so steht der heute 80 Jahre alte Sohn, ein Mann von gelassener Heiterkeit, auf dem Waldfriedhof von Nový Bor, wissend, dass das Denkmal für einige ein Stein des Anstoßes bleiben wird.
Irgendwie betrachten wir das schon als die Grabstätte für meinen Vater. Wenn man sowas sagt, dann überkommt einen plötzlich wieder ein ganz anderes Gefühl, nicht?
Dass die Stadt Nový Bor der Gedenktafel zugestimmt hat, hat Walter Träger als geradezu erlösende Geste empfunden. Er hofft, dass eines Tages auch die Gegner des Denkmals ihre Hand zur Versöhnung ausstrecken.
Ich habe das erst im Sommer letzten Jahres erfahren, dass der Vater vom Doschkas von den Nazis umgebracht wurde. Und ich habe ja dann auch gesagt, dann habe ich zumindest das Verständnis, dass er keine Freunde in den Deutschen sieht. Aber wir sollten doch eigentlich eher über den Gräbern unserer Väter eine andere Einstellung zu den Dingen finden, nicht? Wir sind ja beide Opfer.
Das Denkmal wieder abzubauen sei absolut ausgeschlossen, sagt der Bürgermeister von Nový Bor, Jindřich Mareš. Damit spricht er für die große Mehrheit im Ort. Wir leben heute zusammen in einem Europa. Warum sollen wir immer wieder die Gräuel der Vergangenheit beschwören? Wir sind doch die Generation, die den Krieg gar nicht mehr erlebt hat. Wir sind keine Faschisten oder Antifaschisten mehr. Wir sind fähig, uns zu versöhnen und zusammenzuarbeiten.
Die komplizierte und vielfach verwobene deutsch-tschechische Vergangenheit, so wie sie sich im Mikrobereich einer kleinen Stadt spiegelt, das war Christina Jansen über einen Denkmalstreit in Böhmen. Vor einem Jahr wurde der gebürtige Ukrainer John Demjanjuk von den USA, wo er seit Jahrzehnten lebte, nach Deutschland ausgeliefert. In München wird ihm der Prozess gemacht, ein Prozess, den manche mit gemischten Empfindungen verfolgen. Einerseits sprechen viele Indizien dafür, dass dieser Mann tatsächlich während des Zweiten Weltkriegs als Wachmann in mehreren Konzentrationslagern an schweren Verbrechen beteiligt war. Andererseits kommt der Prozess nicht nur reichlich spät, sondern er gilt auch einem Mann, der allenfalls ein kleines Rädchen in der Vernichtungsmaschinerie war. Demjanjuk hatte ursprünglich in der Roten Armee gegen die Deutschen gekämpft, er war in Kriegsgefangenschaft geraten und hatte dann allerdings als sogenannter Travniki, als Hilfswilliger, für die Deutschen gearbeitet. Vor Gericht steht also ein mutmaßlicher Handlanger im KZ, während die meisten derjenigen, die ihm damals die Befehle erteilten, davongekommen sind. Wie über diese Fragen dort diskutiert wird, wo Demjanjuk seit über 50 Jahren lebte, in Cleveland in den USA, berichtet Klaus Kastan.
Taras Magala führt uns durch das ukrainische Museum in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio, zeigt uns die Ausstellung und das umfangreiche Archiv. Hier erfährt man alles über die Leiden der Ukrainer in der früheren Sowjetunion und warum so viele von ihnen in die USA ausgewandert sind. Taras Magala, der Leiter des Museums, kennt auch John Demjanjuk gut. Immer wieder kam der ältere Mann in den vergangenen Jahren hierher, traf alte Freunde und Bekannte. Die ukrainische Gemeinde in Cleveland, das versichert mir der Museumschef, ist entsetzt über das Gerichtsverfahren in München. Lassen Sie mich ausdrücken, was wir alle hier empfinden. Bei diesem Fall geht es nicht um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit wurde in Israel ausgesprochen, als er dort nach langer Haft schließlich freigesprochen wurde. Er ist durch die Hölle gegangen. Er hat so stark gelitten. Und jetzt in diesem hohen Alter, gesundheitlich schwer angeschlagen, muss er wieder leiden. Das hat mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Das ist Rache. Und was das Motiv dafür ist, ich weiß es nicht.
I really don't know.
Gerechtigkeit wäre, ihn freizulassen, meint Taras Magala, der alte Bekannte von John Demjanjuk. Gerechtigkeit wäre, Demjanjuk zu einer Haftstrafe zu verurteilen, meint dagegen Marilyn Karfeld, Redakteurin der jüdischen Wochenzeitung Cleveland Jewish News.
Justice for me, I suppose, is that he should serve time in prison.
Für seine Taten soll er büßen, meint die Journalistin. Die vorgelegten Beweise der Staatsanwaltschaft würden ihn überführen, das meint auch Jonathan Drimmer. 6,5 Jahre lang war Drimmer der amerikanische Chefankläger, der die Ausweisung Demjanjuks nach Deutschland für das US-Justizministerium mit aller Kraft betrieben hat.
Oh, well, I fully expect him to be convicted. The evidence against him is overwhelmingly strong.
Ich erwarte, dass er schuldig gesprochen wird. Die Beweislage gegen ihn ist erdrückend. Sein Alibi ist gefälscht und historisch betrachtet wertlos, meint Demjanjuks amerikanischer Chefankläger. Und was meint Drimmer zu dem Vorwurf, Demjanjuk sei wegen seines hohen Alters und schlechten Gesundheitszustandes nicht verhandlungsfähig? Das Gesundheitsargument ist, wie ich es verstehe, absolut falsch. Sein Gesundheitszustand unterscheidet sich nicht von anderen Menschen, die so alt sind wie er. Am Ende muss man doch feststellen, er ist angeklagt wegen Beihilfe zur Ermordung von fast 28.000 Menschen. Das ist eben kein kleines Vergehen, über das man wegen des Alters einfach hinwegschauen darf, meint der amerikanische Staatsanwalt. Im Anschluss an das Interview erzählt Jonathan Drimmer, dass er während des amerikanischen Auslieferungsverfahrens öfter mit dem Sohn des heute 90-Jährigen gesprochen habe. John Demjanjuk Jr. sei ihm ausgesprochen sympathisch gewesen, auch wenn man in der Sache bis heute unterschiedlicher Meinung sei. Der Sohn arbeitet in der Nähe Clevelands als Wirtschaftsberater. Er ist von der Unschuld des Vaters überzeugt und macht auch in einem Interview mit dem ARD-Hörfunk der deutschen Justiz schwere Vorwürfe. Mein Vater kämpfte gegen die Deutschen. Er wurde von der deutschen Artillerie beschossen. Meine Mutter wurde im Alter von 16 Jahren von den Deutschen gezwungen, in Berlin als Sklavin zu arbeiten. Wir sind Opfer der Deutschen, sowohl 1942 als auch jetzt wieder im Jahre 2010. München sollte sich schämen. Und jeder Deutsche, der ein Bewusstsein hat und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges kennt, sollte sich schämen, dass Demjanjuk für die Taten der Deutschen vor Gericht steht. Die Beweise gegen seinen Vater seien teilweise vom russischen Geheimdienst gefälscht worden, behauptet der Sohn, für den Gerechtigkeit anders aussieht als für die Ankläger.
Stimmen zum Fall Demjanjuk aus den USA. Klaus Kastan hat dort unter anderem mit dem amerikanischen Chefankläger und mit Demjanjuks Sohn gesprochen. So viel für heute im Forum Zeitgeschichte. Ein schönes Wochenende noch. Am Mikrofon war Wolfgang Müller.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.